Und Ruhe ist ja gar nichts Passives, sondern was Hochaktives. Und Ruhe ist auch gar nichts Egozentrisches, sondern was sehr Gemeinschaftliches, was etwas, das ganz viel mit der Welt um uns herum zu tun hat. Und Ruhe ist natürlich in der Bibel, ihr habt das schon gehört, ein sehr wichtiges und umfangreiches Thema. Und ich hoffe, dass das Thema der Predigt dann auch in einer vernünftigen Zeit zum Abschluss kommt. Bevor wir jetzt also anfangen mit diesem Thema Ruhe, denk doch mal ganz kurz zurück an die Woche, die hinter dir liegt. Ich saß gestern den ganzen Tag bei unserem ITler. Das ist immer eine besondere Freude von mir, weil mir IT gar nicht so viel Spaß macht. Und dann gibt es noch Grafikdesigner und Projektleiter aus Peru und die Familie und so weiter. Und überall zerrt es an uns in unserem Alltag. Alle wollen was, die Chefs, die Lehrer, die Schüler, die Kinder, die Eltern, die Arbeitgeber, die Kollegen und last but not least, die Erwartungen, die jeder und jede von uns an sich selbst stellt. All das zerrt und nagt an uns und häufig ist es mit der Ruhe dann gar nicht mehr so weit her. Vor ein paar Jahren war einer unserer Projektleiter aus Kenia, Michael, mal zu Besuch in Deutschland und ich besuchte mit ihm das Jesushaus in Düsseldorf und wir standen und warteten wieder auf die S-Bahn. Und ein ungefähr 40-jähriger, Nadelstreifenanzug tragender Düsseldorfer Banker rannte an uns vorbei mit seiner Aktentasche, um noch einen Zug zu bekommen. Und Michael, ihm fielen fast die Augen aus dem Kopf, er schmiss seine Tasche auf den Boden, hielt sich den Bauch, bog sich und lachte und sagte, armes, reiches Deutschland, it's a running country, also ein rennendes Land, bei euch müssen selbst die alten Männer noch laufen. Auch so kann die Perspektive sich ändern, was alt angeht. Es hat also ganz viel mit uns zu tun, dieses Leben. Und es hat ganz viel mit der Bibel zu tun, unter anderem auch mit den 10 Geboten. Ist euch nämlich schon mal aufgefallen, dass das Sabbatgebot, das Ruhegebot, das längste Gebot der Bibel ist? Es ist nicht nur das längste Gebot, es ist auch das Gebot in der Mitte der 10 Gebote und es ist eines von nur 2 der 10 Geboten, die begründet werden. Also da merken wir schon, da ist irgendwie ein wichtiges Thema. Und ich möchte heute versuchen, mit euch über dieses Thema Sabbat und Ruhe zu sprechen. Nicht wie die Pharisäer, gesetzlich, sondern vielleicht können wir uns darauf einlassen, gemeinsam die Werte und Prinzipien zu entdecken, die hinter diesem uralten Sabbatgebot liegen, das einige von uns vielleicht sogar erschaudern lässt, oh Gott, eine Predigt über den Sabbat. So ging mir das nämlich lange, aber es ist brandaktuell. Ich lese euch das Gebot direkt mal vor. 2. Mose 20, 8-11. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen, das ist die Begründung, hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Erster Punkt, ihr Lieben, es geht gar nicht um ein Arbeitsverbot. Es geht um ein Ruhegebot. Es geht bei Gott nicht darum, Dinge zu verbieten, sondern es geht darum, Dinge zu ermöglichen. Gott möchte uns Ruhe und ein Leben in ganzer Fülle ermöglichen. Und Ruhe war im Kontext der antiken Welt etwas ganz und gar Neues. Es gab da keinen Ruhetag. In einer Welt aus Knechten und Sklaven und Landarbeitern, die 90% der Bevölkerung stellten, die täglich ums Überleben kämpfen mussten, da gab es keine Ruhe. Und plötzlich kommt dieses kleine, mickrige Völkchen mit nur einem Gott aus der Levante und erzählt den anderen, unser Gott will, dass wir ruhen. Das wussten alle anderen antiken Völker, und wenn die mit den Juden Krieg führten, haben die am liebsten am Sabbat immer angegriffen, weil die dachten, die sind ein bisschen doof, da wehren die sich nicht. Also etwas ganz Neues. Und vielleicht ist Sabbat und Ruhe auch für uns im 21. Jahrhundert ja wieder etwas ganz Neues. Es geht darum, mich neu auszurichten, mich hinzuwenden auf Gott, mich nicht im Alltag zu verlieren, ans Nachdenken kommen und mich auch immer wieder selbst hinterfragen. Und am Ende bedeutet der freiwillige Verzicht auf Arbeit auch eine hochgeistliche Einstellung. Ich vertraue auf Gott und gebe mein Streben nach Wohlstand und immer mehr Wohlstand freiwillig auf, weil ich weiß und vertraue, dass Gott mich versorgt. Der Sabbat wird also in der Bibel dargestellt als ein mögliches Korrektiv für meine Ungeduld, für meine Gier und für meine Unruhe. Und jetzt möchte ich dich einladen, dir diese Szene vorzustellen. Mose führt das Volk aus der Sklaverei in der Wüste unterwegs, er auf den Berg, Gott hat ihn gerufen, das Volk unten, ihr kennt die Geschichte, oben, was weiß ich, Feuer und Wolken oder vielleicht auch nicht, vielleicht war es ganz leise und ruhig, und Mose empfängt die Gesetze, diese Tafeln, wo sie draufstehen, und unten beschwert sich das Volk. Und in diesen Geboten, die Mose da empfängt, da gibt es eine direkte persönliche Ansprache, auch in unserem Sabbatgebot. Gedenke, du sollst ruhen. Da wird jemand mit du angesprochen. Nicht nur Mose, sondern das geht an alle Patriarchen aller Sippen des jüdischen Volkes. Das waren die Verwaltungseinheiten, die Produktionseinheiten, viel mehr als Familien. Und denen sagt Gott, Leute, du sollst ruhen, ihr sollt ruhen. Und dann kommt der Vers 10 mit einer für die antike Welt fast schon auch für uns heute eigentlich, eine wahnwitzige Aufzählung. Ich weiß nicht, ob dir das vorhin aufgefallen ist, als ich das so schnell runtergelesen habe. Vers 10. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Ihr Lieben, diese Aufzählung hat es in sich. Da werden selbst die Frauen zweimal separat erwähnt. Auch ihr Frauen dürft ruhen. Das ist teilweise bei den Maasai noch heute etwas Bahnbrechendes. Das heißt, da wird gesagt, die Mächtigen und die Schwachen, die Bosse und die Knechte, die Männer, die Frauen, die Jungen, die Alten, sogar die Migranten und die Flüchtlinge und sogar das Vieh, da steht im Hebräischen tatsächlich das Wort für Nutztier, die Produktionseinheit der jüdisch-kanäischen Wirtschaft soll auch ruhen. Frage, warum ist Gott oder ist die Bibel hier mal wieder so langweilig ausführlich? Weil Gott genau weiß, dass in jedem und in jeder von uns ein kleiner Patriarch schlummert. Er weiß ganz genau, dass wir dazu neigen zu denken, oh, ich darf ruhen, wunderbar, aber bitte ihr müsst alle weiter arbeiten und schuften, wie Doña Emilia für unseren Kaffee, damit ich mich schön beim Tässchen Kaffee zu Hause zurücklegen kann und ruhen kann. Und genau deshalb ist dieses Gebot hier so ausführlich. Weil Gott sagt, ich kenne euch doch. Und damit nur ja keiner mehr was umdeutet, jetzt meine ganz ausführliche Aufzählung. Alle und alles sollen ruhen, laut dem Sabbatgebot. Denn alle und alles kommt von Gott. Gott selbst, das ist die Begründung, ist nicht nur ein Gott der Aktivität, der Schöpfung, sondern auch der Ruhe. Wie du das gesagt hast, er freut sich und feiert das. Der Imperativ des Sabbatgesetzes könnte vielleicht lauten, kein Mensch und kein Geschöpf darf für den Nutzen anderer einfach nur ausgebeutet werden? Oder darf sich für irgendwelche Ziele konstant selbst ausbeuten? Denn Ausbeutung hat in diesem göttlichen Rhythmus aus Ruhe und Aktivität keinen Platz, weil Ausbeutung dem Geschöpf seine Bestimmung und seine Würde raubt. Und dann kommen wir zu Jesus. Und Jesus attackiert oder kritisiert die Pharisäer für ihre gesetzliche, falsche Auslegung des Sabbatgebots, aber er nimmt alle Werte und Prinzipien der Sabbatgebote in seine Lehre und in sein Leben auf. Wir könnten heute sagen, Jesus war so etwas Ähnliches wie ein religiöser Start-Upper. Der Mann hatte alle Hände voll zu tun, der hatte jede Menge Jünger und Jüngerinnen und was weiß ich nicht alles. Und trotzdem zieht Jesus sich immer wieder zurück zu seinem Vater in die Ruhe bei Gott. Und so ist es gerade Jesus, der uns eine sehr präzise Definition gibt, worum es bei der Sabbatruhe wirklich geht. Es geht nämlich nicht ums Rumsitzen, ums Ausruhen, um sich gut fühlen und konsumieren. Es geht nicht darum, mich in mich selbst zurückzuziehen, in meine eigene Komfortzone, mich um meine Bedürfnisse zu drehen. Jesus, laut Jesus ist das Sabbatgebot ganz klar und ganz deutlich ein Aufruf, aus dem Ruhen bei Gott heraus Gutes zu tun. Es geht tatsächlich darum, Gutes zu tun. Jesus drückt das gegenüber den Pharisäern und seinen Kritikern in einer rhetorischen Frage aus. Markus 3, Vers 4. Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses, Leben zu retten oder zu töten? Die Antwort kennen wir alle selbst, wenn wir die Evangelien schon mal gelesen haben. Und so wird aus diesem uralten jüdischen Sabbatgebot ein brandaktueller Aufruf zur Achtung vor dem Leben, denn alles Leben kommt von Gott. Ich soll mich achten, dich achten, Doña Emilia, die 12.000 Kilometer entfernt lebt, achten. Und ja, ich soll sogar auch die Schöpfung achten. Das Ruhegebot entlarvt meine Sünde, alles und alle immer nur nach ihrer Leistung und nach ihrer Produktivität zu beurteilen. Und das Sabbatgebot erinnert uns daran, dass unser Wert und der Wert aller Menschen und aller Geschöpfe nicht darin liegt, was sie leisten können, sondern ganz allein darin, was sie sind. Ganz einfach geliebte Geschöpfe und geliebte Kinder Gottes. Darum geht es beim Sabbatgebot. Es geht schließlich darum, dass wir als Christen dazu berufen sind, Gutes zu tun. Wir könnten auch sagen, richtig zu leben, damit das Leben in seiner ganzen Fülle, für das Jesus gekommen ist, Johannes 10, Vers 10, möglich wird. Wir machen einen Cut und denken an die Welt, in der wir leben. Wir beuten uns selbst aus, wir beuten andere aus, nah und ganz fern. Und dann denken wir mal an unsere Mitgeschöpfe, die wir zu Millionen in tageslichtlose Ställe wegsperren, nur damit Milch, Fleisch und Eier noch ein bisschen billiger werden. Auch das sind genau die Nutztiere, die das Sabbatgebot schon vor Jahrtausenden in 2. Mose 20 erwähnt hat. Was bedeutet das alles an aktuellem Potenzial, das diese uralten Gebote haben? Wir könnten sagen, das Sabbatgebot ruft uns auf zur Barmherzigkeit. Und da ist es wieder Jesus, der genau diesen Gedanken oder dieses Element des Gebots aufnimmt. Er sagt nämlich in seinen Seligpreisungen, Matthäus 5, Vers 7, zu beglückwünschen die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Der Sabbat ist nicht nur ein Aufruf zur Barmherzigkeit, er ruft uns auch auf zur Liebe. Paulus sagt, die Liebe ist geduldig, sie ist gütig, sie sucht nicht ihren eigenen Vorteil. Und doch liebe ich und lieben wir immer wieder nur das und nur die, die uns nützlich sind, die genug leisten für uns. Und so erinnert uns das Sabbatgebot auch darum, worum es eigentlich bei Liebe geht. Menschen haben schon in jeder Zeit ihre Götter geliebt, ob sie nun Baal hießen oder wie auch immer, zu Zeiten des Alten Testaments. Was sind denn heute unsere Götter, die wir anbeten und denen wir nachfolgen? Heißen einige unserer Götter nicht Leistung und Produktivität und Effizienz und immer mehr und immer schneller? Wir lieben leistungsstarke Maschinen, Roboter, Prozessoren und leistungsstarke Menschen, die in ein paar Jahren Millionär werden, dank ihrer harten Ellenbogen. Und auf einmal erinnert uns auch das Sabbatgebot daran, dass wir zur Liebe berufen sind, zur selbstlosen Liebe, die Christus uns vorlebt. Statt Effizienz sind wir dazu berufen, den Gott des Sabbats zu lieben, zu loben und anzubeten. Ich leiste, also bin ich, ist zum Motto unserer Gesellschaft geworden. Deshalb schieben wir die Alten einfach ab, weil sie nichts mehr leisten können. Und auch hier richtet dieses uralte Sabbatgebot uns wieder ganz neu aus. Und dann wird der Sabbat in Christus aber auch ganz persönlich. Wenn ich mich nämlich nur noch über meine Leistung definiere, wenn ich mir die Liebe anderer durch das, was ich leiste, erkaufen will, wenn sogar meine innerste Gottesbeziehung nur noch darauf beruht, was ich alles Tolles für Gott machen kann, und wenn ich nach all diesem Leistungsdenken müde und kaputt geworden bin, dann kann ich nämlich genau diese Worte hören, die wir gerade schon mal gehört haben von Jesus: Kommt doch zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Im griechischen Originaltext heißt Ruhe geben Anapauso. Daher kommt unser Wort Pause. Jesus gönnt dir eine Ruhepause. Und der Schöpfer gönnt der Schöpfung eine Ruhepause. Und doch neigen wir ja nicht nur dazu, uns selbst und andere Menschen um uns herum auszubeuten. Der kanadische Theologe Edward Edgelin meint, dass in 2 Generationen spätestens die Kirche unserer Zeit daran bewertet werden wird, wie sie in Zeiten des universellen und globalen Ökokollapses reagiert hat. Was hat die Kirche Anfang des 21. Jahrhunderts getan? Ist sie ihrer prophetischen Pflicht nachgekommen? So wie wir heute die Kirche der 30er und 40er Jahre daran messen, wie sie auf die Nazis reagiert haben. Und auch hier in unserer Situation des 21. Jahrhunderts ist das uralte Sabbatgebot wieder da und hilft uns. Es gibt nämlich nicht nur eins, sondern mehrere Sabbatgebote. 3. Mose 25. Und der Herr redete zu Mose auf dem Berg Sinai und sprach: Stellt euch die Szene weiterhin vor. Rede mit den Kindern Israels und spricht zu ihnen: Wenn ihr das in das Land kommt, das ich euch geben werde, so soll das Land dem Herrn einen Sabbat feiern. 6 Jahre lang sollst du dein Feld besäen und 6 Jahre lang deinen Weinberg beschneiden und den Ertrag des Landes einsammeln. Aber im siebten Jahr soll das Land seinen Sabbat der Ruhe haben, einen Sabbat für den Herrn, an dem du dein Feld nicht besäen gehen, noch deinen Weinberg beschneiden sollst, weil es ein Sabbatjahr für das Land ist und dieser Sabbat des Landes soll euch Nahrung bringen, dir und deinen Knechten und deiner Magd und deinem Tagelöhner und deinen Gästen, die sich bei dir aufhalten, deinem Vieh und den wilden Tieren in deinem Land soll sein ganzer Ertrag zur Speise dienen. Denkt an das erste Sabbatgesetz, der siebte Tag. Da waren sogar die Frauen und die Fremden und die Nutztiere dabei. Jetzt kommen auf einmal die wilden Tiere dazu und aus den Nutz- und aus den Fremden sind Gäste geworden. Wie sieht das aus in unserer Welt, wo aus lebendigen Landschaften Agrarwüsten geworden sind, wo in einem Stück Regenwald von Chance e.V. in Peru wahrscheinlich bis zu dem Tag, wo ich in Rente gehe, die Hälfte aller Arten ausgestorben sein werden, wegen des Klimawandels. Was hat das Sabbatgebot des Landes da heute zu uns zu sagen? Brandaktuell wird der Sabbat auf einmal zu einem göttlichen Prinzip der Nachhaltigkeit. Da scheinen die Vereinten Nationen abgeschrieben zu haben aus dem Alten Testament bei ihren 17 Nachhaltigkeitszielen für die Welt. Und stellt euch diese Szene nochmal vor. Mose auf dem Berg und er bekommt diese ganzen Gesetze. Der siebte Tag, das siebte Jahr, der Sabbat des Landes, der Sabbat der Schöpfung. Ruhe, wir sollen genug lassen für die Schöpfung, damit sie leben kann. Und Mose empfängt das alle, er ist oben auf dem Berg, das Volk scharrt mit dem Fuß im Wüstensand. Warum? Wo wollten die denn hin? Wo wollte das Volk hin? Ja, und dann ins Land, in dem Milch und Honig fließen, genau. Meine Güte, toll, das Volk, das stand da und Mose, Mann, dieser Langweiler, immer auf dem Berg und warum braucht er so lange? Wir wollen ins Land, in dem Milch und Honig fließen. Und dann gibt Gott erstmal, nimmt er sich die ganze Zeit und erzählt ihnen erstmal mit Dutzenden von Wiederholungen vom Sabbat des Landes. Ihr Lieben, jede Familie, jede Sippe, die von den Patriarchen geführt wurde, bekam bei dem Einzug ins Land mit Josua dann hinterher, ein gleichwertiges Stück Land. Nicht als Besitz, sondern als Zeichen, dass dieser einzig wahre Gott der Juden jede Sippe und jeden Einzelnen liebte und versorgen wollte durch das Land. Es geht hier um Gottes Liebe und Gottes Versorgung. Und dann sagt Gott, ich weiß nicht, ich glaube, 8-mal wird der Sabbat des Landes wiederholt, was ich gerade gelesen habe. Und dann sagt Gott, ach übrigens, ihr Lieben, damit das wirklich funktionieren kann mit dem Fließen von Milch und Honig, noch so ein paar Ratschläge und Tipps, bevor ihr das Land einnehmt. Und dann kommt der Sabbat des Landes, damit das Land sich regenerieren kann und Gottes Versorgung seiner Menschen funktionieren kann. Plötzlich sind wir wieder mittendrin im 21. Jahrhundert, brandaktuell. Der Sabbat des Landes ruft uns auf zur Sanftmütigkeit. Und auch hier ist es wieder Jesus, der uns das erklärt. Und auf einmal macht eine der Seligpreisungen noch mehr Sinn als vorher schon. Matthäus 5, Vers 5, zu beglückwünschen sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selbst die Schöpfung hat unheimlich viel mit dem Sabbat zu tun. Dann kommen die Sabbatgesetze zu ihrem Höhepunkt. Mit einer pompösen Einladung, 3. Mose 25. Und du sollst, die Mathematiker, aufgepasst, und du sollst 7 Sabbatjahre abzählen, nämlich 7 mal 7 Jahre, sodass die Zeit der 7 Sabbatjahre 49 Jahre beträgt. Da sollst du Hörnerschall erschallen lassen im 7. Monat, am 10. Tag des 7. Monats, am Tag der Versöhnung, sollt ihr ein Schofarhorn durch euer ganzes Land ertönen lassen. Stell dir das mal vor, am 31.12. um Mitternacht, alle Pastoren auf die Kirchtürme, alle Leute auf die Dächer, auf die Hügel, Schofarhorn raus, Gänsehaut, sag ich nur. Und dann geht's weiter. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt im Land eine Freilassung ausrufen für alle, die darin wohnen. Es ist das Erlassjahr, in dem jeder bei euch wieder zu seinem Eigentum kommen und zu seiner Familie zurückkehren soll. Denn das 50. Jahr soll ein Erlassjahr für euch sein. Ihr sollt nicht säen, noch seinen Nachwuchs ernten, auch seine unbeschnittenen Weinstöcke nicht lesen. Denn ein Erlassjahr ist es. Es soll euch heilig sein in diesem Erlassjahr. Passt genau auf. Soll jedermann wieder zu seinem Eigentum kommen. Wo sind die denn alle hin? Wir haben doch gerade gehört, Sabbat des Landes, jeder hat seine Parzelle gekriegt, jetzt sind sie auf einmal weg. Jetzt brauche ich ganz kurz nur den Namen von einem verheirateten Familienvater von euch. Und wieder traut sich keiner. Dann nehme ich mal hier den Rainer, der guckt mich so erwartungsfroh an. Ich habe mich neulich mal mit Rainer getroffen. Ich weiß nicht, wie gut ihr den kennt. Neulich rief er mich an und sagte, Jens, mir reicht's nicht mehr. Kannst du mir was leihen? Habe ich kurz nachgedacht, habe ich natürlich gesagt, klar, ich bin ja fleißig, nicht so wie Rainer, wo man um 15 Uhr donnerstags anruft und der liegt noch im Bett. Habe ich ihm was geliehen. Dann vergingen ein paar Monate, da rief der Rainer mich wieder und sagte, Jens, es reicht immer noch nicht. Da habe ich gesagt, okay, das letzte Mal hast du mir dein Haus übertragen, jetzt mal deine Rinder, Schafe, Ziegen und so weiter nach Köln. Hat er auch gemacht. Kürzlich rief er wieder an und sagte, Jens, ich brauche noch mehr. Habe ich ihm wieder was geliehen, da hat er mir dann sogar seine Frau und seine Kinder übertragen. Ist natürlich frei erfunden, ihr Lieben. Ihr kennt Rainer, ist ein ganz fleißiger, gewissenhafter Mensch. Aber ihr Lieben, das ist das, was wir gerade gelesen haben. Das ist Erlassjahr. 49 Jahre lang durfte jeder Schaffe, Häusle bauen, so fleißig sein, wie er wollte und so weiter. Und die Fleißigen und die Glück hatten, die haben viel verdient, die anderen nichts. Und dann im 50. Jahr alle zurück zu ihrer Parzelle und es kam wieder ein Ausgleich. Wie hochaktuell ist das in einer Welt, in der 42 Männer mehr Geld besitzen als 4 Milliarden Menschen, mehr als die Hälfte aller Menschen? Vor 2 Jahren waren es noch 62 Milliardäre, nicht 42. Wo geht das hin? Vers 23, ich bin fast am Ende, wird noch deutlicher. Ihr sollt das Land nicht für immer verkaufen, denn das Land gehört mir und ihr seid Fremdlinge und Gäste bei mir. Auf einmal sind die Fremdlinge und Gäste wieder da. Wir dürfen das Land nutzen und bewirtschaften, weil es uns zur Versorgung dient. Aber wir haben es von Gott geliehen bekommen, um es zu nutzen und um es an andere weiterzugeben. Auch das wieder ganz aktuell. Am Ende sogar Sabbatgebote, ihr merkt, es sind viele Gebote, nicht nur eins, kommt sogar ein Fluch. 3. Mose 26. Da sagt Gott, ich lese das jetzt nicht vor, wenn ihr nicht tut, was ich euch sage, dann werde ich euch vertreiben aus eurem Land und ich werde das Land wüst machen, weil es nicht ruhen konntet an den Sabbaten, als ihr in ihm wohntet. Ihr könnt das nachlesen. 3. Mose 26, Abvers 14. Weil das Land nicht ruhen konntet, als ihr darin wohntet. Auch das wieder ganz aktuell. Da enden diese Sabbatgebote doch tatsächlich mit der Androhung eines Fluches. Eine Predigt endet natürlich nicht mit einem Fluch. Aber wenn du jetzt noch mal darüber nachdenkst, über diese Sabbatgebote, was bedeuten diese uralten Sabbatgebote für uns heute? Das Ruheprinzip. Ich darf zur Ruhe kommen, du darfst zur Ruhe kommen. Ich darf so leben, dass auch Doña Emilia zur Ruhe kommen kann und die Regenwälder in Peru. Für uns Christen sind nämlich die Sabbatgebote mitsamt der Androhung am Ende vielmehr, sie sind ein Zeichen dafür, dass Gott weiß, was ich brauche und was wir brauchen, was die Schöpfung braucht. Sie sind eine Aufforderung dazu, so zu leben, dass Leben in seiner ganzen Fülle gelingen kann. Der Sabbat spricht aber auch von der Hoffnung, die wir als Christen haben, dass Gott Dinge verändern will und verändern kann, ganz klein in meinem Leben und ganz groß in der Welt. Dass wir durch die Vergebung Jesu am Kreuz uns verändern lassen können. Dass Gott die Antwort hat, nicht nur auf meine Probleme, sondern auf die Probleme der Welt. Dass wir als Kirche dazu berufen sind, sabbatlich zu leben. Die Sabbatgesetze sind nämlich nicht wie bei den Pharisäern ein Miesepeterverbot. Die Sabbatgesetze sind eine Bejahung des Lebens. Gott sagt Ja zu dir, zu mir und zu allen. Er sagt Ja zur Schöpfung, zu Doña Emilia, zu Berna, zu Moses. Der Sabbat stellt sicher, dass einige nicht auf Kosten anderer leben. Er ist ein Gebot der Nachhaltigkeit. Er schützt die Schwachen vor den Starken und die Schöpfung vor den Menschen. Und der Sabbat ermutigt uns zu der Frage, wie wir Leben in seiner ganzen Fülle gestalten können in dieser Welt. Und am Ende ist der Sabbat eine Einladung zum Träumen. Zum Träumen. Wovon träumen wir denn als Christen? Träum doch mal dein Leben. Wie würde dein Leben aussehen, wenn es wirklich sabbatlich gelebt würde? Wie würde das Leben der Einsamen und Ausgebrannten in unserer Gesellschaft hier aussehen, wenn wir sabbatlich unsere Gesellschaft gestalten würden? Und wie würde ganz im Großen die Welt, die wir uns mit vielen anderen Menschen und Geschöpfen teilen, aussehen, wenn wir den Sabbat ernst nehmen würden? Nicht als Gesetz, sondern als Prinzip. Und am Ende erinnert uns der Sabbat daran, dass Gott uns eine Pause und Ruhe gönnt. Er sehnt sich nach Ruhe für dich, für mich, für Berna, für Moses, für Emilia, für Peru, für Kenia, für Deutschland. Und dann können wir am Ende, nachdem wir diesen Riesenbogen gemacht haben durch die Geschichte und durch die Welt, wieder zu uns kommen. Zu mir selbst kann ich zurückkommen. Und diese ganz leise Stimme von Jesus hören, der auch heute noch zu mir und zu dir sagt, komm doch bitte zu mir, wenn du mühselig und beladen bist, damit ich dir genau diese Ruhe geben kann. Amen.